Hallo zusammen, ein kleiner Hinweis zur Folge. Ich sage in der Folge, dass wir die aufgenommene Podcast-Episode mit dem IFO heute parallel zu diesem Podcast releasen. Machen wir nicht, weil beide Folgen sind relativ lang und wir wollen euch nicht überfordern. Deswegen haben wir uns überlegt, die kommen jetzt immer donnerstags. Das heißt, wir werden im Januar sowohl dienstags eine Folge releasen, das sind die normalen Tobi- und Rüdiger-Folgen, und dann am Donnerstag kommen die, die wir schon aufgezeichnet haben, mit unseren Gästen. Das heißt also, mindestens 4 Folgen kommen jetzt die nächsten Donnerstage. Viel Spaß damit und auch viel Spaß mit der aktuellen Folge.
Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi Tobi.
Hi Rüdiger.
Heute kommt sie endlich, die Folge mit dem Ivo.
Wieso endlich? Hast du so lange gebraucht beim Schneiden oder was?
Nee, ich habe sie erst gerade noch gar nicht geschnitten, aber habe dann schon gemerkt, dass die Folge wird ja lang. Aber wir haben so viele Themen noch, die wir auch noch behandeln wollen, mit denen wir auch nicht lange warten wollen. Deswegen machen wir die vorab und machen die Folge mit dem Ivo einfach hinten dran. Oder als extra Folge im Feed, das weiß ich nicht, je nachdem, wie lange wir jetzt heute quatschen, was sinnvoll ist.
Und dann schauen wir doch einfach mal, was rauskommt. Genau.
Also vielleicht habt ihr heute eine sehr lange Folge hier zum Download oder ihr habt sogar 2 Folgen heute zum Download. Also ihr könnt euch so oder so auf jeden Fall sehr freuen. Freuen tun wir uns immer über Hörerpost. Wir haben Kommentare bekommen, Gratulanten zur Folge 100, da freuen wir uns natürlich tierisch, dass das offensichtlich auch gehört wird. Und ein Kommentar auf Podigy, also unserer Plattform, wo wir den Podcast hosten, war, wie kann ich den Podcast bewerten? Weil ich habe einmal da aufgerufen, den Podcast mal mit 5 Sternen zu bewerten, wo ich auch, wo du dich drüber lustig gemacht hast.
Kann man ja machen. Keine Beeinflussung.
Keine Beeinflussung, ja. Also 5 Sterne. Also im Prinzip geht das nur bei 2 Plattformen. Du kannst es bei Spotify machen, da kannst du es bewerten, und bei Apple Podcasts in der App. Da musst du quasi auf den Podcast selbst gehen, ganz nach unten scrollen, und dann kannst du dann eine Bewertung abgeben. Bei anderen Plattformen wüsste ich nicht, wie es geht. Also Apple Podcasts und Spotify, das sind tatsächlich die wichtigsten Plattformen, die uns auch dann weiterhelfen, dass der Podcast eben weiter bekannt gemacht wird.
Ja. Aber es gehen auch 4 Sterne.
Es gehen auch 4 Sterne, aber 5 bevorzugt. es geht auch 1 Stern theoretisch, ja? Aber macht's nicht.
Ja, wenn es einem nicht gefällt, warum nicht? Das ist ja, dafür ist es ja da. Aber ich hoffe es natürlich auch nicht. Aber Rüdiger, ich habe etwas noch mitgebracht, was ich auch noch kurz erzählen wollte. Und zwar haben wir letztes Mal ganz kurz über den Stromausfall in Berlin gesprochen. Und ich habe da auch, du hast ein bisschen mitgenickt, ein wenig Unverständnis geäußert, wie es sein kann, dass das so lange dauert. Und da möchte ich unseren Hörerinnen und Hörern eine fantastische Webseite ans Herz legen, die ich danach durch Zufall gefunden habe. Die heißt elektrikerwissen.de.
Wer kennt's nicht? Elektrikerwissen.de, wer kennt das nicht?
Ja, ganz ehrlich, wenn du die einmal liest, wirst du da öfters mal hingucken. Ich finde die total spannend. Laut Impressum ist das ein Nico Bischoff aus Frankfurt. Und der hat einen relativ langen Artikel geschrieben, warum das in Berlin so lange gedauert hat. Und ich fasse es jetzt einfach mal zusammen. Ich verlinke das natürlich in den Shownotes auf podcast.ichglaubeeshackt.de. Kann dann jeder nachlesen. Für diese Hochspannungskabel, also da sind ja Mittelspannungskabel und Hochspannungskabel kaputt gegangen. Die Hochspannungskabel haben 110.000 Volt. Und das sind sogenannte, steht hier, XLPE oder VPE-Kabel, die da zum Einsatz kommen. Und jetzt halte ich fest, die haben nicht nur ein bisschen Plastik um die Litze rum, sondern das sind Hochdrucköl-Kabel. Da ist es ist natürlich ein Leiter, und dann wird das Ganze in Öl gegossen, flüssiges Öl, das da in Hochdruck oder mit Druck von mindestens 3 Bar, stand jetzt irgendwo hier drin, quasi geschützt wird. Und das ist der entscheidende Punkt, weil diese Kabel keinerlei Fehlertoleranz zulassen. Also diese Arbeiten, selbst ein fettiger Fingerabdruck, schreibt er hier, oder eine eingeschlossene Luftblase, würden die Kabel zerstören. Und das heißt, bei solchen Arbeiten, wenn man solche Kabel wieder aneinander flanscht, weiß gar nicht, ob man das Flanschen da sagt, braucht man beheizte Zelte unter Reinraumbedingungen. Also so, krass, wie wenn du eine Festplatte auseinanderbaust. Und jetzt kannst du dir vorstellen, das ist ein Brandherd gewesen, wo es länger gebrannt hat. Und da baust du dann so ein Zelt auf und musst es komplett sauber kriegen. Weil diese Kabel haben im Inneren eine Isolierung aus Öl. Und auch wenn der Druck abfällt, werden die beschädigt, schreibt er hier. Das ist total spannend. Er erklärt auch, warum. Und da ist dann klar, wenn man da millimeterweise die Isolierung abarbeiten muss unter solchen Umständen, das dauert Tage. Und es gibt auch, so schreibt er hier, nur wenige Firmen in ganz Europa, die sowas überhaupt machen können.
Also bei fettigem Fingerabdruck denke ich sofort an dein MacBook-Display. Ja. Also davon mal abgesehen. Ja, wenn du aber auf diese Kabel einen Anschlag verübst, ja, dann musst du ja auch davon ausgehen, da ist ja Strom drauf. Das ist ja auch gar nicht so einfach wahrscheinlich, die jetzt einfach, die kannst du ja nicht durchschneiden einfach. Das ist ja lebensgefährlich.
Nein.
Also wer macht sowas? Und das ist auch wirklich eine Gefahr fürs eigene Leben, daran rumzuspielen. Also mal unabhängig davon, wie schwer es ist, das zu reparieren.
Es war ja wohl der Brand, der das größte Problem war. In dem Artikel auf der Seite elektrikerwissen.de stand auch, dass die so gegen Kugelbomben und sowas sind, die also problemlos geschützt. Denen passiert gar nichts. Aber wenn es da halt stundenlang brennt, dann ist irgendwann natürlich ist durch. Naja.
Wahnsinn. Eine Nachricht habe ich bekommen, die PlayStation 5, die ich ja auch habe, ich bin ja auch Spieler ab und zu mal, ist gehackt worden. Ist ein krasser Themenwechsel, aber ich will mal mit was Witzigerem das Ganze auflockern vielleicht.
Ja,
was heißt witzig?
Gerne.
Es ist ein lockeres Thema, zumindest für jemanden, der nicht bei Sony arbeitet und nicht Sony ist. Also diese Spielkonsolen sind ja so gebaut, dass sie erstmal nur Software abspielen, die von Sony zertifiziert ist. Sprich, auf deren Medien kommt oder von deren Servern kommt.
Ja.
Haben sozusagen ein Betriebssystem, was nur Software zulässt, was die Sony dir anbietet. Eben um Raubkopien zu verhindern und sonst was. Das heißt, wenn diese PlayStation bootet oder die Konsole bootet, dann hat die so einen Secure Boot-ROM mit kryptografischen Schlüsseln, dass sie sagen können, hey, da läuft nur die Software, die wir unterschrieben haben.
Mhm.
So, jetzt sind aber diese Bootrom Level 0 Keys geleakt. Also das gab irgendwie einen Leak oder es gab eine Schwachstelle, wo diese in Hardware gegossenen Keys geleakt wurden.
Also die Keys quasi.
Genau, und das heißt, Sony kann diese Schwachstelle nicht per Software-Update lösen, weil die in Hardware gegossen sind sozusagen. Mhm. Also die einzige Lösung ist, neue PlayStation herstellen, PlayStation 6 releasen oder sonst was. Und drauf gekommen ist man, weil es ein Spiel gibt mit einer Sicherheitslücke, Schwachstelle, mit dem man das quasi ausnutzen kann. Das heißt, wenn du dieses Spiel hast, dann kannst du das quasi zum starten und dann auf dieses ROM zugreifen, um das neu zu flashen.
Okay, dann würde doch jeder Hacker gucken, dass er jetzt dieses Spiel kauft. Ne?
Genau.
Ab zum Mediamarkt und.
Ja, nee, so einfach ist es nicht. Es ist ein altes Spiel, das für die PlayStation 2 und PlayStation 4 released wurde, nämlich Star Wars Racer Revenge heißt es.
Mhm.
Kostet jetzt auf dem Schwarzmarkt oder na, Schwarzmarkt ist übertrieben bei eBay Kleinanzeigen, also zwischen 300 und 600 Euro. Ja, also aber dann ist schon teuer. Das Problem ist nur, das Spiel ist nicht gut und wurde dementsprechend auch nicht oft verkauft damals.
Das gibt also vielleicht ist so, relativ selten dann.
Genau, es gibt vielleicht so 10.000 Kopien im Umlauf. Das heißt, eins zu kriegen ist schwierig und der Preis wird mit Sicherheit noch weit, weit, weit nach oben gehen.
Brauche ich denn dieses Spiel länger oder reicht es mir, ich habe es einmal, dann hacke ich das oder lese die Keys aus oder nutze die und signiere meine eigene Software damit oder sonst irgendwas und dann kann ich es einfach weiterverkaufen? Oder?
Ja, das geht, aber theoretisch, ganz ehrlich, brauchst du das Spiel gar nicht, weil das ist nur für jetzt. Da wird es eine Lösung geben, in dem Moment, wo sie quasi einmal das Ding aufgerissen haben mit einer Custom-Firmware, wird das so schnell reversed-engineert, dass es eine Lösung geben wird, die PlayStation 5 auch ohne dieses Spiel zu knacken, bin ich fest von überzeugt. Also dementsprechend, da wird was kommen.
Also kein Investment wie jetzt so ein Aktientipp, wo du sagst, schaut mal, dass du Star Wars Racer Revenge jetzt möglichst noch 5 Stück kaufst, 3 Jahre in den Schrank legst und dann fürs Dreifache verkaufst, wird hier nicht
gehen. Nee, unwahrscheinlich. Außerdem, ich glaube, die PS6 ist eh schon in den Startlöchern, die kommt, glaube ich, 27. Also von daher ist das eh nur für das Ende der Generation jetzt sozusagen nochmal für die PlayStation 5 so ein Hack.
Hm.
Also du kannst dann Raubkopien draufspielen, ja. Also, das geht.
Ja.
Allerdings kannst du natürlich nicht mehr online gehen mit der Konsole. Kannst keine Online-Spiele machen.
Ach so. Ja, klar, weil Sony das merken würde, dass das kein sauberes System ist.
Ja, genau. Beziehungsweise du musst, wenn du online spielst, brauchst du immer die letzte Software-Releases der Spiele und auch des Betriebssystems, weil irgendwann will die nicht einfach ab. Sagen, hier, erst aktualisieren, dann kannst du wieder mitspielen.
Ja.
Was ja auch ein Schutz vor Cheatern ist. Deswegen ist das ja auch eine gute Sache. Das heißt, die Konsole ist dann in ihrer Funktion schon eingeschränkt, weil brauchen wir uns auch nichts vormachen, die meisten Spiele heutzutage finden halt online statt. Mhm. Also sehr viele zumindest.
Ja, weil keiner alleine im Kämmerchen mit sich spielen möchte, sondern es geht darum, mit der Community zu battlen.
Ja, genau. Also klar gibt es diese Singleplayer-Spiele, aber die bekanntesten, wenn du jetzt an Fortnite denkst und Call of Duty und Minecraft und was weiß ich, da geht es halt darum, in der Community zu spielen, hast du schon recht.
Ja.
Also die einzige Lösung für Sony, schnell die PlayStation 6 bringen.
Es gibt auch noch einen anderen Angriff, der über Hardware funktioniert, habe ich gelesen, habe ich dir auch geschickt. Hab noch überhaupt kein Verständnis dafür, wie groß das wird, weil es ist erst ein paar Tage alt. Wir nehmen heute am Samstag, dem 10. Januar auf. Das Ding wurde diese Lücke wurde am 7. Januar released. Und ich könnte mir vorstellen, dass das noch ein bisschen Wellen schlägt. Joseph Goidisch der Zweite hat auf GitHub ein Global Audio Hardware Risk veröffentlicht. Und zwar geht es darum, dass ein Audio-Coprozessor, muss man richtigerweise sagen, von Cirrus Logic, die gibt's ja auch schon seit Jahrzehnten, offensichtlich eine kritische Sicherheitslücke hat. Da reicht es, dass man einen Audio-File abspielt. Das kann Musik sein, das kann eine Sprachnachricht sein, das kann auch vom System was sein. Also zum Beispiel, wenn dir jemand auf die Mobilbox quatscht und du kriegst es zum Abspielen angezeigt, das läuft ja alles über diesen Audio-Coprozessor. Und das Problem an der Sache ist, der hat eine Lücke, dass man über ein manipuliertes Audio-File Code in den Prozessor schreiben, in den Speicher schreiben kann, den man dann ausführen kann. Also das ist Buffer Overflow ein typischer. Und dann kann man also nicht signierte Software oder böse Malware, Viren und so weiter aufs System kriegen. Und das größte Problem ist, dieser Coprozessor von Cirrus Logic, der CS42L7X, ist wohl verbaut in fast allen iPhone 13, 14, 15 und 16 sowie den iPad Pros ab 2021 und den iPad Airs ab 2022. Da reden wir von Millionen Apple-Geräten, ja, die betroffen werden. Und das Problem an der Sache, das ist ein Hardware-Problem, das kriegst du mit Softwaremaßnahmen nicht in den Griff.
Weil, wir können es ja nochmal kurz zusammenfassen, wenn du Musik abspielst oder eine Sprachnachricht und irgendwas mit Audio hast, dann kommt ja dieses Audio-File nicht einfach so auf den Kopfhörer raus, sondern wird von diesem Prozessor immer nochmal prozessiert. Das heißt, alles, was quasi tonmäßig ist, läuft da durch. Genau. Egal welche Applikation, egal welche Art von Audio, es kommt da durch. Ja, Lösung gibt's noch keine.
Ja, also man kann ein bisschen neues was mit iPhone Software kaufen. Machen. Ja, genau. Ja, ab iPhone 17 ist anscheinend ein anderer Chip drin. Also man kann ein bisschen was mit Software machen. Sandboxing zum Beispiel oder Blockieren von automatischer Wiedergabe und solche Sachen. Aber das ist jetzt kein wirklicher Schutz. Das verringert das Risiko, aber mehr tatsächlich auch nicht.
Gut, also mir ist noch nicht bekannt, dass da Exploits oder Viren in the wild sind, die das nutzen. Ja, ja. Aber natürlich werden wieder Geheimdienste und Hacker, die mehr Ressourcen aufwenden können, diese Funktion natürlich schon wahrscheinlich schon kennen und auch aktiv ausnutzen. Ja, ja. Bleibt uns nur warten, was Apple als Lösung präsentiert. Und momentan, wenn es wirklich so ist, wie er schreibt und das auf der Hardware-Basis, wird das schwierig zu patchen.
Ja. Absolut, absolut. Das heißt auch, dass alle CEOs und von Kernkraftwerken oder PolitikerInnen einfach neue Geräte brauchen oder ihre iPhones bis Version 16 weglegen müssten. Ja, ja, bin gespannt.
Oder keinen Ton mehr abspielen dürfen. Ja, auch okay. Ein iPod, aber iPod dabei, nur für Ton. Für Musik habe ich den iPod dabei.
Schöne Idee.
Ja. Ich war im Sumpf, Tobi. Ja,
im war Sumpf.
Also wirklich, diese Woche war ich im tiefsten Dreck, den du dir vorstellen kannst. Ich war bei X.
Twitter.
Ehemals Twitter. Mittlerweile, ja. Das hat mit Twitter nichts mehr zu tun. Deswegen, ab jetzt ist es X, weil das hat mit dem Twitter, was wir mal kannten, wo man sich ausgetauscht hat, wo Journalisten waren, wo alle Medien im Prinzip vertreten waren, wo Experten waren, wo die User waren. Das hat damit nichts mehr zu tun. Das ist einfach ein Sammelsurium an Dreck. Und das wurde nochmal jetzt erweitert. Ich glaube, das ist, also ich denke mal, keiner der Podcast-Hörer hört das jetzt zum ersten Mal, weil das ging ja jetzt durchaus durch die Medien. Der KI-Agent, und wir sagen, dass ja immer KI-Agents haben, bestimmte Boundaries, also bestimmte Grenzen, die man eingebaut hat, damit die eben nicht alles machen können, wonach man fragt.
Genau.
Offensichtlich hat Grog diese Boundaries jetzt eben nicht mehr. Oder hat, weiß nicht, ob er sie jemals gehabt hat, aber zumindest hat er sie aktuell nicht. Was dazu führt, dass du, wenn du das willst, von jedem Foto, das da hochgeladen wird, eine Version erstellen kannst, wo die Person im Bikini abgebildet wird.
Ja, das habe ich getestet mit einem Foto von mir. Da kam 500 Internal Server Error danach.
Nein. File too large oder was?
Der war gut. Alter, ja.
Der war ja, komm, richtig das ist, wenn gut. Du mit den, wenn du mit den Fußball auf den Elfmeterpunkt legst, dann aber musst da du damit muss man rechnen, dass die
erst mal draufkommen. Der war richtig gut. Also Respekt, Respekt. Okay, aber ich mache Witze über eine Sache, die eigentlich gar nicht lustig ist, muss man sagen, weil es geht darum, dass jetzt viele, viele Typen hauptsächlich vermutlich Bilder von ihren Freundinnen, Frauen hochladen und sagen, ey, zieh dir mal ein Bikini an oder noch schlimmer.
Es ist nicht vermutlich nur Männer. Es gibt eine Studie, die verlinke ich auch, wo 6.000, 7.000 Posts analysiert wurden und sind zu über 80% Männer.
Ja, größtenteils.
Also das ist bewiesen, ja, definitiv. Ja. Und auch da muss man sagen, es ist nicht Grog, der diese Bilder erstellt, sondern es sind die User, also in dem Fall die Männer, die diese Bilder erstellen, die Bilder wollen. Ja, also der Grog ist das Werkzeug dafür, das natürlich ja vielleicht falsch konfiguriert ist oder bewusst so konfiguriert ist, aber nutzen tun es immer noch die Leute. Ne?
Das stimmt, das stimmt. Das ist eine gute Aussage. Man muss jetzt eins da vielleicht noch erklären. Wir sagen jetzt immer, ich nehme meine Freundin oder Frau oder sonst irgendwas und ziehe deren Bikini an oder sonst irgendwas. Aber das Problem, was ich zumindest gelesen habe, ist, dass man da durchaus auch, ich sage jetzt mal, jüngere Mädchen ausziehen kann oder in sexualisierten Posen darstellen kann und Grog da einfach mitmacht und das zulässt. Und das ist einfach abscheulich und gehört verboten. Ehrlich gesagt.
Ja, es ist verboten, Tobi. Ja, also eben. Verbreitung von Material Minderjähriger ist verboten an der Stelle, ja. Zumindest in Deutschland. Also das ist natürlich jetzt wieder das Problem. Klar, die Plattform ist eine US-amerikanische Plattform, wird aber in Deutschland verwendet, muss sich auch an unsere Gesetze halten. Ich habe diese Art von Content nicht gefunden bei meiner Recherche, muss ich auch sagen. Also ich habe eine Standardsuche benutzt, kam zum Glück nichts in der Form. Aber anderer krasser Kram, ja. Also beispielsweise wurden Frauen, ein ganz normales Foto genommen. Die Frau wurde dann dargestellt im Bikini. Auf dem Bikini waren Hakenkreuze vor einem KZ zum Beispiel. Wow. Also das sind da die Arten von Bildern, die da generiert werden. Und das ist wirklich, also dass die KI das zulässt, ist natürlich absolut, absolut fragwürdig. Und die Konsequenz ist, was machen wir denn? Was machen wir mit dieser Information? Also wir wissen schon immer, ja, das haben wir in den ersten KI-Folgen schon gesagt, wenn der KI-Betreiber nicht will oder wenn der KI-Betreiber keine Grenzen setzen will, dann hat die KI keine Grenzen. Und es gibt im Darknet genug KIs, die eben diese Grenzen schon lange nicht mehr haben, wo du so einen Kram generieren kannst. Jetzt ist es eben.
Aber das ist ja was anderes, wenn ich die im Darknet erst, also da kommt ja erstmal gar nicht jeder hin. Absolut. Oder weiß nicht, wie es geht. Das ist jetzt nicht irgendwie, da ist schon eine gewisse Hürde, auch wenn man fairerweise sagen muss, die ist nicht hoch, aber wenn, mein Nachbar wird es wahrscheinlich erstmal nicht wissen.
Ja, absolut. Das ist jetzt quasi im Clear Web für jeden zu verwenden. Ja. Und die Frage ist jetzt, also du hast auch Kinder, du hast auch eine Tochter, hast du ja schon mal gesagt. Die ist jetzt schon ein bisschen älter, wenn die jetzt kleiner ist. Wie erklärst du ihr denn, dass es dieses Problem gibt? Weil es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis auf den Schulhöfen da mal ein Foto geschossen wird und da mal so ein Bild generiert wird. Und dann hast du nämlich ein Problem. Weil in dem Fall, wenn du so ein Bild generierst und schickst das in eine WhatsApp-Gruppe oder sonst was, dann haben alle Empfänger automatisch dieses Material auf dem Handy und machen sich strafbar. Also es ist nicht nur einfach nur Verletzungspersönlichkeitsrecht, sondern es ist strafrechtlich relevant, dass du so ein Content auf deinem Gerät hast.
Ja.
Egal, ob du es erstellt hast oder nicht, wenn du es hast, bist du schon mit dran.
Ja.
Da gab es ja den Fall von der Lehrerin, die das quasi gemeldet hat und dann selbst ein Problem hatte.
Die ist zur Polizei gegangen, hat gesagt, hier, guck mal, das wird hier gezeigt und dann war sie dran. Das ist eine Problematik, die halte ich auch für sehr schwierig in Deutschland, was die Gesetzgebung betrifft, weil du damit natürlich eher dazu anleitest dass die Leute das einfach verschweigen. Also löschen und nichts sagen ist da die These, die kommt. Schwierig.
Ja, es ist total schwierig, ja. Aber man muss den Kindern sagen, hey, ihr müsst da Bescheid sagen, ihr dürft den Kram nicht verbreiten, ihr müsst das euren Eltern sagen oder eurer Vertrauensperson sagen, dass da sowas passiert ist. Da muss man mit den Leuten ganz klar, oder muss man mit allen sprechen und sagen, hey, das geht nicht. Aber das wird passieren. Und jetzt, ich habe jetzt letzte Woche geschaut und jetzt habe ich nochmal geschaut. Jetzt ist es so, dass das Grog, ich weiß nicht, ob das letzte Woche schon so war, aber jetzt aktuell kommt eine Meldung, das geht nur, du kannst diese Bilder nur generieren als Premium-Mitglied.
Das heißt, du musst den bezahlen, damit du das machen darfst?
Ja, und das ist eine Gelddruckmaschine, weil das ist jetzt in den Medien, ja, das ist, weißt du, wie viele Leute das probieren wollen und sich dann so einen Account klicken.
Der $7, glaube ich, kostet der im Monat oder sonst, oder 11 oder irgendwie sowas.
Zu viel, ne? Auf jeden Fall. Das ist eine Marketingmaßnahme.
Ich finde es nicht zu viel. Also für Leute, die sowas wollen, ist das eine sehr kleine Hürde, nämlich einfach zu bezahlen. Und zwar einen relativ geringen Betrag, der dann in der Masse natürlich viel, viel Geld in die Kassen spült. Problematisch. Wir haben ja aber auch gehört, dass die EU da schon ein bisschen was tun möchte. Ich weiß jetzt nicht, ob die gerade nicht andere Themen haben, die sie wichtiger empfinden in der geopolitischen Weltlage gerade. Aber da passiert ja sicherlich was. Die Frage ist, wie der Trump dann gegenschlägt, ob der dann einfach wieder Zölle auf Autos verhängt, weil er sagt, hier wird die Meinungsfreiheit eingeschränkt oder sonst irgendwas. Wobei ich das jetzt nicht als Meinungsfreiheit betiteln möchte. Denn bei Meinungsfreiheit, da kann man sagen, was man will. Meinungsfreiheit ist toll, weil da kann man sagen, was man will.
Ja, so, genau so ist es. Genau so ist es. Und wir müssen einfach akzeptieren, dass das Twitter nicht mehr existiert und das X. Mhm. Allein durch die Tatsache, dass wenn du da eine Presseanfrage hinschickst, kriegst du eine Standardantwort zurück, der sozusagen Medien beleidigt. Ja? Also
ernsthaft?
Das ist also wirklich das Unternehmen. Ich weiß nicht, ob das rechtlich noch alles so funktioniert in Europa, dass diese Plattform hier laufen darf. Es ist definitiv mittlerweile eine Plattform für Pornografie. Also das war Twitter schon immer in Teilen, aber das ist jetzt total eskaliert. Du hast nur noch Hass, du hast Hetze, du hast Pornografie, du hast diese Deepfakes.
Aber der will wissen, ob ich 18 bin. Also ich hatte letztes Mal irgendwas, wo ich draufgeklickt habe und dann sagt er, irgendwas wäre sensibler Inhalt. Und dann wollte er irgendwie so eine Ausweiskopie von mir haben. Also ich bin ja kein verifizierter Nutzer, aber ich konnte, das war jetzt eigentlich aus meiner Sicht zumindest so von der Ankündigung her völlig harmlos. Das war wahrscheinlich eine Duschstars-Werbung sexualisierter. Aber da sagt er, nee, das ist 18-Plus-Content und hier bitte erstmal verifizieren und deinen Ausweis hochladen. Habe ich natürlich nicht gemacht.
Klar. Also es gibt ja diverse Plattformen, wo man seinen Ausweis nicht hochladen sollte und X steht da mit in den Top 3, würde ich sagen.
Ja,
aber also wie gesagt, das Problem ist, und das wird uns noch öfter begegnen, jetzt nicht nur bei Grog, dass es eben KI-Systeme gibt, mit denen du Sachen generieren kannst. Wenn du jemandem eine Waffe in die Hand generieren willst, dann wird das funktionieren. Und wie wir das lösen als Gesellschaft, auf solche Deepfakes zu reagieren, da kann ich noch nicht sagen, weiß ich nicht.
Ich glaube, dass das Werkzeug einfach eingeschränkt gehört. Das ist, glaube ich, das Einzige. Weil wenn dieses Werkzeug frei verfügbar ist, wirst du immer einen haben, der das macht. Sei es einfach, weil er oder sie zu jung ist und noch überhaupt nicht versteht, was er sie da macht und Ähnliches. Deswegen gehört hier dieses Werkzeug einfach hinter.
Aber es ist halt zu einfach, das Werkzeug dir selbst herzustellen, lokal, ohne diese Boundaries. Ne? Also das.
Ja. Aber das musst du dann aktiv machen. Das ist einfach nicht verfügbar in deinem Instagram, wo du den ganzen Tag Doom scrollst und dann einfach nur einen Klick mehr machst. Das ist schon auch ein Unterschied. Naja.
Ja, hast
ich habe noch ein Thema gefunden, was ich sehr spannend finde. Und zwar geht es um Ausführungen von Malware auf dem Rechner. Also wie kommen die Bösen auf deinen Rechner und installieren dir irgendein Virus? Und Bleeping Computer hat etwas berichtet, was ich sehr spannend fand. Da hast du auf einer gefälschten Booking.com-Seite eine Fehlermeldung eingeblendet bekommen. Da stand dann einfach Loading is taking too long und dann gibt's noch einen nicht den OK-Button, sondern einen Refresh-Button. Sehr praktisch. Und wenn du den geklickt hast, hast du als User ja eine Aktion ausgeführt. Und diese Aktion war halt nicht eine Fehlermeldung zu bestätigen und die Seite neu zu laden, weil da kann ja dieses Fenster kann ja alles behaupten und schreiben. Was dann passiert ist, fand ich sehr witzig. Dann kam ein gefakter BSOD, ein Blue Screen of Death. Also den kennt man, wenn Windows komplett abgestürzt ist, da ist dann so ein Smiley da, der traurig schaut und sagt, oh, wir sind komplett abgestürzt, hier starte den Rechner neu. Aber auf diesem falschen Blue Screen wird der Benutzer aufgefordert, mit Windows R den Ausführendialog zu öffnen und dann Steuerung V zu drücken. Also sprich, etwas aus der Zwischenablage in dieses Terminal zum Ausführen zu kopieren und dann Enter zu drücken. Und das machen natürlich Leute, die sich nicht auskennen, weil der Rechner ihnen das sagt mit einer Fehlermeldung. Der dann aber eingefügte und ausgeführte Befehl, und das finde ich sehr spannend, ist ein PowerShell-Befehl, der dann noch über einen zweiten Umweg etwas herunterlädt und jetzt Achtung, dann lokal mit msbuild.exe, sprich dem lokalen legitimen Windows-Compiler, erst kompiliert. Das heißt, der Benutzer kompiliert mit seinen Rechten einen Virus auf seinem System, der sich dann selbst installiert. Phänomenal.
Das ist schon krass. Man kann es natürlich erkennen, also dieser Blue Screen, der läuft halt im Browser. Das heißt, du siehst ja eigentlich da drumherum, hast du noch dein Edge Windows oder laufen. Chrome oder was auch immer laufen.
Ja.
Also man könnte das schon erkennen, aber klar, die Attacke ist, weil wir es alle kennen, wenn du einen Bluescreen hast, dann ist erstmal Panik und denkst, oh Gott, jetzt muss ich wieder hier meinen IT-Spezialist anrufen, dass er mir dann das System neu installiert. Und wenn es da einen Lösungsvorschlag gibt, dann mache ich das auch und probiere zumindest alles aus.
Natürlich.
In dem Fall reißt sich halt dann erst ins Problem.
Aber ich finde das sehr witzig, weil ich mir echt Gedanken gemacht habe, da sitzt einer vor seinem Rechner und überlegt sich, wie er Leute reinlegen kann und denkt sich, Mensch, ich probiere jetzt mal einfach mal so ein Bluescreen aus und dann schauen wir mal, ob die Leute das machen. Und es scheint ja wirklich zu funktionieren, wenn es schon in der Presse ist und entsprechend aufgeführt ist.
Ich habe noch eine Phishing-Attacke gefunden, die Tage, die fand ich auch sehr, sehr spannend. Also eine super, super Idee. Also wenn man jetzt, sage ich mal, für ein kriminelles Geschäftsmodell das sagen kann, aber ich fand es sehr kreativ. Und zwar wurde da LinkedIn-Accounts wurden gefischt. Also sprich, wenn du einen LinkedIn-Post machst, dann hat über eine API automatisiert sozusagen direkt kommentiert mit einem, keine Ahnung, hier LinkedIn-Support, Posting konnte nicht gemacht werden, musst erst hier verifizieren, klick hier. Und es kommt instant, also Millisekunden, nachdem du das Post gemacht hast, kommt dieser Kommentar.
Also glaubst du wirklich, dass es vom LinkedIn-System kommt, obwohl es eigentlich ein fremder User ist, der sich nur LinkedIn-Support genannt hat?
Genau, und schreibt da quasi, hat da eine gefakte LinkedIn-Seite, wo du dich einloggen musst und du verlierst deine Credentials. Und diese Attacke, die ist so krass kreativ. Also da fallen viele drauf rein, weil du postest was an deine ganze Community und denkst, oh, jetzt kommt eine Fehlermeldung, oh, ich will das jetzt erledigen und klickst da drauf, dann musst du dich nochmal einloggen, ja, machst du das halt und dann war's, das sind deine Credentials weg.
Aber haben wir nicht schon vor vielen, vielen Folgen darüber geredet, bei Kleinanzeigen war das, wie es sein kann, dass man bei Kleinanzeigen einen User anlegen kann, der Kleinanzeigen-Support oder so ähnlich heißt. Da muss ich mich auch fragen, auch jetzt Monate später oder grundsätzlich, wieso kann man bei LinkedIn einen Usernamen anlegen, der LinkedIn-Support oder wie auch immer in der Ähnlichkeit heißt?
Ich glaube, wir haben schon drüber gesprochen, das hing doch mit dem Facebook-Support, gab es doch mal früher, wo die ganzen Leute dann bei Facebook verarscht wurden. Das war aber eher so ein witziger Account, da hat es auch einer als Facebook-Support als Namen gegeben, hat dann immer kommentiert und hat die Leute halt verarscht. Das war sehr, 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 sehr unterhaltsam. Da ging es nicht um Phishing. Ja.
Wir hatten das auch schon bei Kleinanzeigen.
Okay.
Da wurde dann auch der Account entsprechend übernommen. Da wurde dann die Zahlung umgeleitet oder sonst irgendwas. Also das hatte schon einen ernsten Hintergrund.
Ja, aber ich sag mal so, wenn du jetzt nicht regelmäßig postest und dann kommt dann so eine Meldung, dann guckst du vielleicht nur mit einem Auge hin und sagst, okay, jetzt habe ich mich hingesetzt, habe das Ding geschrieben, ich will jetzt auch, dass das die Leute lesen können. Ist schon sehr fies. Also
Vor allem, wenn es instant kommt. Also du klickst drauf und eine Sekunde später ist es da, dann assoziierst du diese Fehlermeldung auch wirklich mit deiner jetzigen Aktion noch.
Was hast du für eine Maus, Tobi?
die Apple-Maus halt.
Okay.
Also eigentlich arbeite ich hauptsächlich mit Trackpad. Aber ich habe noch hier, schau, hier, die da für den alten iMac 5G. Ah, ja.
Also für die Zuhörer, der Tobi hält gerade die Apple-Maus, die man von unten lädt, in die Kamera, die Magic-Maus. Habe ich auch gehabt, fand die auch immer ganz gut, aber ich bin dann umgeschwenkt auf Anraten meiner Kollegen zu einer Logitech MX Master 3 Maus. Mhm. Die ist viel leichter und kann viel mehr, weil die hat ganz viele Buttons und Räder und so weiter.
Okay, wir haben jetzt aber müssen jetzt keinen Werbedingsbums
einbinden. Nee, also ich krieg leider kein Sponsoring von Logitech. Leider, ja, ich betone nochmal, leider kriege ich jetzt von Logitech keine Maus geschickt. Ne? Also falls das jemand hört von Logitech, ich habe leider keine Maus geschickt. Also, die haben ist eine Software. Du musst, um diese ganzen extra Maus-Buttons zu belegen, musst du eine extra Logi-Options Plus Software installieren. Mhm. Und da kannst du das konfigurieren. Da kannst du auf jede Taste kannst du Funktionen legen, Makros legen, kannst KI-Anfragen mit der Maustaste machen. Das ist wirklich irre. Ich nutze da wirklich nur einen Teil von, weil das Betriebssystem kann halt nur 3 Tasten ansteuern. Und diese Software macht am Anfang, wenn du sie startest, erstmal einen Connect zum Logitech-Server und sagt dann, ja, hier bin ich und Konfiguration laden und so weiter. Jetzt hat Logitech leider vergessen, für diese URL, die da angefragt wird von der Software, das SSL-Zertifikat zu verlängern. Und die Software lokal hat gesagt, oh, Server ist nicht verifiziert, ich starte nicht. Was dazu geführt hat, dass diese ganzen Extra-Buttons nicht funktioniert haben.
Okay, dann neues Zertifikat installieren und weitermachen, oder?
Ja, genau. Aber das ist natürlich erstmal für alle Nutzer blöd, weil einer bei Logitech vergessen hat, dieses Zertifikat zu aktualisieren. Das ist schon immer peinlich, wenn sowas passiert. Das passiert häufig.
Aber es ist, ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja nicht das erste Mal. Da gibt es ja dutzende andere Fälle, bei denen das auch passiert ist. Und ich frage mich einfach, warum? Und die Antwort habe ich mir aber dann relativ schnell selbst geben können, weil es wahrscheinlich in den allerwenigsten Firmen irgendwie so einen zentralen Kalender gibt, wo man dann einen Monat vorher darauf hingewiesen wird, hey, in 4 Wochen laufen die und die Zertifikate ab. So wie, was weiß ich, ich habe das auch, wenn ich weiß, ich muss dann irgendwie ein Abo kündigen oder sonst irgendwas, dann trage ich mir
oder Führerschein aktualisieren.
Ja, in 3 Jahren im Kalender ein, da muss ich dann wieder neu beantragen oder sonst irgendwas. Und das müssen wir mit Zertifikaten auch haben. Naja.
Ja. Mir ist es auch passiert für eine Website. Ich habe auch mein Zertifikat abgelaufen. Ich hatte so ein Let's Encrypt-Zertifikat, habe das Auto-Renew nicht eingeschaltet, ist auch abgelaufen. Passiert. Bei mir interessiert es halt keinen außer mir. Bei Logitech hat es vielleicht 2-3 andere Leute auch noch interessiert.
Aber wäre das nicht eine tolle Funktion für einen Browser oder vielleicht für ein Browser-Plugin? Vielleicht mag der Ivo das ja schreiben und damit groß rauskommen, dass man so ein Browser-Plugin hat, das einem auf einer Webseite schon mal anzeigt, pass auf, diese Webseite, das Zertifikat läuft in 3 Monaten oder in weniger als 3 Monaten ab. So, wenn das in Chrome standardmäßig drin wäre oder in Firefox oder sonst irgendwas, dann würde auch jemand von Logitech, das geht jetzt nicht über einen Browser, das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber dann würden Leute, die diese Seite regelmäßig nutzen, und es können auch Mitarbeiterinnen von der Firma sein, irgendwann merken, hoppala, wir haben da anscheinend ein Thema. Das wäre doch vielleicht mal, aber wahrscheinlich gibt es das schon.
Das ist eine gute Idee. Was mich nur aufgeregt hat in dem Kontext, du hast wieder 1000 Postings gehabt, dass aufgrund dieses abgelaufenen Zertifikats die Mäuse nicht mehr funktioniert haben. Was natürlich Bullshit ist. Natürlich funktioniert die Maus noch. Also du kannst ja noch die nutzen, nur halt diese Extra-Tasten nicht. Mhm. Was ein Riesenunterschied ist. Ja? Also das ich habe gelesen, da gab es News-Einträge nach dem Motto, ja, die Mäuse sind bricked. Und ich sag, nein, ist auch nicht bricked. Die Software startet halt heute nicht wegen dem Zertifikat. Also Leute immer mal die Kirche bis zum Dorf lassen. Ich glaub, weiß, diese Nachrichten, die klicken halt gut, wenn das so reißerisch geschrieben ist, aber es ist halt einfach Bullshit. Ja? Also naja. Also ich mache einfach weiter mit meinem Thema. Ich habe heute echt ein volles.
Ich habe nur noch eins und das ist ein kleines, kurzes für den Schluss mit einem kleinen Smiley am Ende.
Ich habe mir eine Webseite gebaut mit Cloud. Da erzähle ich dann in den nächsten Folgen mal ein bisschen mehr, wie ich das gemacht habe. Aber zum Schluss habe ich eine Veränderung machen wollen auf der Seite und habe dann versucht, den Prompt zu erklären, was ich da ändern will. Und dann ist mir aufgefallen, hey, ich lade einfach ein Bild hoch. Wollte einen Screenshot von der Webseite machen, habe dann da so Anweisungen in den Screenshot reingemalt. Also wirklich total hemdsärmlich eigentlich. Spoiler, das hat perfekt funktioniert. Also Claude konnte meine Notizen auf dem Screenshot interpretieren und umsetzen. Aber diesen Screenshot von der Webseite machen, Das ist immer so ein bisschen ein Problem gewesen für mich, weil ich habe da immer ein Plugin gesucht, die mir die ganze Seite fotografieren. Also nicht nur das, was du siehst jetzt aktuell, sondern auch quasi automatisch runterscrollen und mir dann so ein ganz langes Bild erstellen.
Ja, weil eine Webseite ist ja typischerweise nicht nur das Quer-DIN A4, was man sieht, sondern
genau.
Noch bis runter.
Also auf dem iPhone geht das schon ganz gut. Wenn du eine Webseite fotografierst mit einem Screenshot, dann fragt er dich auch, willst du die ganze Seite haben? Automatisch. Und dann macht er den PDF. Und unter Chrome hatte ich immer ein Plugin dafür. Jetzt habe ich aber rausgefunden, das kann Chrome von Hause aus selbst machen. Bei Chrome sind ja immer Entwicklertools integriert. Da kommst du mit Steuerung Shift I rein unter Windows oder Steuerung Shift P unter
Command Option I. Meinst du?
Genau, Command Option I.
Ja.
Und dann machst du wieder hier Steuerung Shift P, dann kannst du Befehle eingeben. Da kannst du quasi in diesem Entwicklungstools Befehle abtippen und dann kannst du sagen, Capture Full Size Screenshot, gibt es eine Funktion und dann macht dir halt einen Screenshot der kompletten Seite. Und
okay.
Mir ist fast der Kopf explodiert, weil ich dachte, wie lange geht das schon? Warum weiß ich das nicht? Das ist ja das geilste Feature überhaupt.
Ja, also der P steht wahrscheinlich für Prompt, weil du kannst da einen was reinprompten, wenn es auch nicht KI ist. Und diverse Screenshots gab es. Du musst allerdings danach wieder mit Command Option I die Tools wieder wegschalten, weil sonst deine Seite
Du kannst auch ein X machen, dann geht das wieder weg. Aber also du brauchst keine Plugins mehr dafür, weil der Chrome kann das eben schon, ja, von Hause aus.
Ich habe versucht, das Ganze mal in den Automator zu werfen. Und auf eine andere Taste zu legen, also Control-Option-Command-P zum Beispiel für Full-Size-Screenshot oder oben im Menü bei Systemdienste das per Maus zu machen. So ganz trivial war das nicht, weil du musst dann in den Settings von deinem Mac erstmal Chrome zulassen, dass er Tastendrücke ausführt, weil darüber kommt's. Du musst es andersrum zulassen, dass Systemtastendrücke bei Chrome injiziert werden, weil es ist nichts anderes als eine Injection von außen und das ist eigentlich von den Sicherheitsmechanismen her eben nicht vorgesehen. Und es gibt verschiedene Varianten, um diese ganzen Tastencodes aufzubauen. Entweder du schreibst ein Script, ein JavaScript oder AppleScript, kannst du in Automator machen, oder du kannst es aufzeichnen. Das heißt, du sagst, du startest quasi eine Tastenaufnahme, führst dann deine Tastendrücke aus, klickst auf Stopp und dann wird das quasi gespeichert. Das dauert aber relativ lang, weil der auch die Pausen entsprechend setzt, die du brauchst, um das zu machen. Und ich habe auch gemerkt, weil ich fand deinen Vorschlag nämlich super cool und wollte das eben automatisieren. Es funktioniert leider nicht immer, aber es kommt darauf an, wie lange diese Seite ist. Weil ich habe natürlich erst die Entwickler-Tools angeschaltet, bin dann auf Geh mir zu dem Prompt, habe dann eben eingetippt hier Full Screenshot oder Capture Full Screenshot. Und dann dauert es ja, bis der die komplett geladen hat. So, bei einer kurzen Seite bin ich danach wieder raus, habe also die Entwicklertools ausgeschaltet, lädt die Seite aber unter Umständen 2-3 Sekunden, bricht der quasi ab und hat noch nichts gespeichert. Also eine Automatisierung
muss ja auch so sein.
Ist nicht so leicht.
Es muss ja klar, auch so natürlich sein. Weil wenn du hast ja Seiten, die endlos scrollen wie Threads oder natürlich. Facebook oder Twitter oder sonst was, irgendwann muss er halt rausgehen und sagen, gut, das ist jetzt das, was ich präsentiere. Also,
ja, aber du musst es halt händisch machen.
So eine schöne
aber mir geht es eher darum, dass du es nur schwer automatisieren kannst. Und da ist dann vielleicht doch ein Plugin die bessere Wahl.
Ja, genau. Also wenn du jetzt, sage ich mal, regelmäßig eine Seite protokollieren oder archivieren willst, dann nimmst du vielleicht ein Plugin, das schon eine API hat oder sowas. Das ist dann wahrscheinlich der einfachere Weg.
Ja.
Aber ich habe, also in diesem Kontext, wir haben drüber gesprochen, Archivierung von Webseiten. Ich bin gerade so ein bisschen auf dem Trip, dass ich meine ganzen Daten, die ich auf verschiedenen Clouds habe, mal lokal speichern möchte. Also ich habe ja schon erzählt, dass ich meine iCloud-Fotos runtergeladen habe über ein Skript und das synchronisiere. Ich habe jetzt auch meine Cloud, sage ich mal, Speicher, die ich habe, auch mal lokal nochmal kopiert und mache das gleich jetzt auch oder wollte es mit meinem E-Mail-Postfach machen.
Mhm.
Also ich habe ein E-Mail-Postfach schon sehr lange, ist auch sehr voll und wollte es einfach mal lokal irgendwo hinlegen, falls irgendwas ist mit dem Postfach oder ich umziehen will, die E-Mail und so weiter. Das ist gar nicht so einfach. Wir haben drüber gesprochen, weil ich dachte so, mit E-Mail kenne ich mich eigentlich ganz gut aus. Also mit Mail-Server und E-Mail, glaube ich, habe ich ein bisschen Know-how. Aber Aber diese Anforderung zu haben, okay, ich möchte jetzt eine E-Mail-Postfach herunterladen, möchte das indizierbar haben oder indiziert haben, möchte Dateien suchen und möchte im Zweifel auch in 15 Jahren noch drankommen, um diese E-Mails zu lesen oder irgendwo hin zu importieren.
Das ist eines der größeren Probleme, was wir vielleicht auch kennen früher, diese Outlook-Formate, PST oder sonst irgendwas, die heute ja nicht, also die hast du ja auf dem Backup, ich auch, ich habe da noch alte DVDs mit Backups oder Festplatten von damals, die ich extra noch in den Schrank gelegt habe, da sind solche Files drauf. Die kriegst du heute automatisiert, gar nicht gelesen. Die musst du dann erst
Outlook-Express-Dateien und so ein Kram.
Genau, also das richtig. Ist,
ich habe noch eine E-Mail-Datenbank von Novell Group, weiß. Also, da werde ich nicht mehr rankommen. Ja.
Ich weiß gar nicht, dass du so alt bist.
Ja gut, das war wirklich in meinen Anfangszeiten waren das die Endzeiten vom Groupwise, da habe ich das quasi
sehr gut
genutzt. Aber das ist ein Problem und dann habe ich was gefunden. Es gibt den Open Archiver. Das ist eine Open Source Software, gibt's als Container, gibt's für alle Plattformen und das ist genau das, was ich gesucht habe.
Was macht der?
Es ist total simpel. Du installierst dieses Ding, gibst deine E-Mail-Credential, also lokal auf deinem Server natürlich, installierst du dieses Teil, gibst deine IMAP-Credentials ein, gibst also die Serververbindung ein und er synchronisiert einfach im Hintergrund permanent dein Postfach und du kannst es durchsuchen, hast eine Datenbank und kannst sozusagen direkt auf diese E-Mails zugreifen.
Wow.
Das ist genau, was ich gesucht habe. Läuft halt im Hintergrund total easy.
Also das heißt, du hast eine lokale Kopie von deinem kompletten Postfach auch noch bei dir und sagst, du kannst darauf zugreifen mit was? Also mit einem E-Mail-Programm?
Mit dem Browser.
Okay, das heißt, es ist quasi auch ein Browser-Tool schon dabei, das die Suche macht. Kannst du von dort auch verschicken? Also ist das ein Webmail?
Ist kein Webmail. Das ist nur einfach ein Archiv, wo du auf deine E-Mails zugreifen kannst. Und auch relativ schnell durchsuchen kannst. Der macht ja auch so Statistiken, wer ist der häufigste Sender und bla.
Das ist ja auch spannend.
Brauche ich alles nicht.
Sowas finde ich schon spannend.
Also. Ja, das ist aber, wenn du ein Postfach hast, wie in meinem Fall, das jetzt 25 Jahre alt ist, da ist der häufigste Empfänger, ist halt irgendeine Post, irgendein Newsletter, den du bekommen hast. Also ist einfach über die Zeit, keine Ahnung, bringt die Statistik jetzt nicht so viel. Aber ja, das ist, kann ich jedem nur empfehlen, wenn er mal ein bisschen seine Daten zurückholen will, kann man sich das Open Archiver mal anschauen. Das ist ein sehr, sehr schönes Tool.
Werden wir auch verlinken in den Shownotes. Ja,
nochmal
podcast.ichglaubeeshackt.de. Übrigens bei jeder Sendung mittlerweile, seit schon jetzt die 10. Sendung, wenn ich es richtig im Kopf habe, so grob, wo wir das machen, war ja auch ein Hörerwunsch. Ich hoffe, das kommt gut an. Ich hoffe, dass irgendwann mal auch jemand drauf guckt. Sehen wir ja nicht, wir zählen ja nicht mit.
Ich gucke ab und zu drauf.
Dann weiß ich wenigstens, dass ich die Arbeit mir nicht umsonst mache.
Ja, wir hatten ja letztens das Thema. Du hast eine Seite gesucht, über die wir im Juni, Juli mal gesprochen haben.
Stimmt.
Gefühlt ist es ewig her, aber konnte man zumindest über unsere Transkripte noch verifizieren, was es genau war.
Das stimmt. Ja, war ganz gut.
Jetzt zwischen den Jahren ist immer der Chaos Communication Congress in Hamburg dieses Jahr. Letztes Jahr, ich konnte leider nicht hin, weil der Termin ist für, sage ich mal, Familienväter ein bisschen schwierig umzusetzen.
Unmöglich.
Zwischen den Jahren.
Ja. Ich war auch noch nie, muss ich sagen, leider. Warst du schon mal?
Ich war auch noch nie. Also ich habe mehrfach versucht, Karten zu kriegen. Ist quasi unmöglich. Habe mich mal angestellt in die Schlange. Aber meistens war der Grund, dass es einfach zeitlich nicht ging. Ja. Aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, für dieses Jahr will ich mal hin.
Für die, die es nicht wissen, das ist zwischen Weihnachten und Neujahr.
Genau. Ich habe dieses Jahr versuche ich es hinzukommen. Habe auch hier schon Bescheid gegeben, dass ich da mal 3 Tage nicht da sein werde, weil das ist wirklich von den Veranstaltungen her im europäischen Raum, glaube ich, wo am meisten Dinge passieren, sage ich mal. Ja. Also was wirklich vergleichbar ist mit so RSA-Konferenzen, also größeren Konferenzen in den USA.
Ja, wenn nicht besser. Black Hat finde ich inhaltlich ein bisschen schwächer sogar als ein CCC.
Und da gab es unfassbar viele Talks. Ich bin auch noch nicht durch mit denen, die ich mir auf die Liste gesetzt habe. Aber einer ist natürlich jetzt der rausgestochen hat, weil durch den Marc-Uwe Kling, also der Autor von hier Känguru-Chronik und so weiter, hat dort präsentiert, hat neue Känguru-Comics gezeigt und hat einen Tag ins Leben gerufen, den Digital Independence Day. Das ist immer der erste Sonntag im Monat, wo man sich hinsetzt und sagt, okay, ich nehme mir jetzt ein kleines Tool raus, was ich nutze und schaue, ob ich da eine Alternative finde, die mich nicht ausspioniert, die vielleicht nicht aus den USA kommt und ziehe das um. Wir haben eine sehr schöne Webseite gebaut mit Rezepten, wie du umziehen kannst. Also wie kriegst du deine Daten von Chrome zu Firefox? Wie kriegst du deine Daten von WhatsApp zu Signal und so weiter? Und der Witz daran ist, nicht nur, dass sie dir sagen, wie sie es machen sollen, sondern die Idee von diesem Tag ist, du machst das quasi einmal im Monat und du sprichst darüber. Du sagst, ich habe das gemacht und influenzt deine direkten Kontakte und sagst, hey.
Nachbarschaft und Freunde.
Genau, ich habe Signal jetzt, komm doch auch.
Gute Idee.
Finde ich sehr, sehr spannend. Super, super Sache. Also wird schaut euch mal an.
Angeschoben vom Chaos Computer Club, habe ich verstanden, die das auch sehr positiv begleiten. Und es wird auch, glaube ich, immer wichtiger. Also da geht es gar nicht um Digital Detoxing, sondern einfach nur um Umziehen. Also selbstständiger werden und nicht abhängig zu sein von den Großen. Jetzt muss man aber auch eins sagen, so ganz trivial ist es nicht. Bei einer Mail geht das. Also ich kann von Gmail wahrscheinlich leichter umschwenken auf gmx.de, Posteo, Mailbox genau, Org, oder genau, Proton-Mail in der Schweiz und ähnliches, als bei, jetzt sind wir wieder bei Threads oder nennen wir ein soziales Netzwerk, wo man abends im Bett vielleicht noch einmal zum Einschlafen sich doomscrollt und einfach dumme, lustige Videos anguckt. Ja. Es gibt halt nicht für alles wirklich, also es gibt Alternativen, die auch technisch oft funktionieren, die aber einfach diese kritische Masse noch nicht haben. Also ich glaube, dass es an der einen oder anderen Stelle
hakt. Und darum geht's ja.
Ja, natürlich, weil du dann mit so einem Tag unter Umständen immer mehr Leute dahin kriegst, das zu machen. Aber man muss auch sagen, deswegen den Satz noch zu Ende, es ist auch nicht lebenskritisch, ob Threads oder Twitter X läuft oder nicht, wenn wir, ich möchte jetzt nicht sagen, im Krieg sind, aber wenn wir in einer Ausnahmesituation sind, dann ist mir Mail wichtiger wahrscheinlich, weil ich damit in der Lage bin, überhaupt zu kommunizieren, mich auszutauschen und ähnliches, als mir abends vorm Einschlafen nochmal 25 Minuten die Birne mit Glückshormonen vollzuschütten.
Ja, das sehen wahrscheinlich die Journalisten, die uns zuhören, anders, weil die haben ja Twitter immer für die Lagen benutzt. Also wenn es irgendeine Lage gab, dann haben die sich über Twitter sozusagen die Infos rausgeholt. Aber muss man sagen, das ist tot. Gibt's nicht mehr. Also das hast du weder bei Twitter noch bei Threads in der Form. Also das ist weg vom Fenster. Dementsprechend. Ja. Ich habe mir auch gesagt, ich bin jetzt wieder mehr aktiv auf Mastodon. Das habe ich auch nicht so richtig gelebt, aber das müssen wir jetzt wieder machen, einfach weil Threads genauso ein Schrott ist wie die anderen Plattformen am Ende auch. Ja, sagen wir es, also im Ehrlichen.
Ja, es gibt halt immer mal wieder irgendwelche Lichtblicke, wo du dann sagst, ach, das war jetzt ein tolles Video, das hat mir Spaß gemacht, vielen Dank, oder eine Info oder sonst irgendwas. Nee.
Ja, aber geht auch ohne, wie du sagst.
Also. Ja, genau. Man muss es auch nur wollen. Und ein bisschen Abhängigkeit ist ja auch dabei. Also die machen das ja nicht schlecht. Die wissen schon. Hast du noch was?
Ich habe nichts mehr. Ich bin jetzt durch. Jetzt haben wir dreiviertel Stunde. Und
hab noch was. Ein Thema. Genau, das hatte ich gesagt. Und zwar ganz wichtig, wir hatten es heute eigentlich noch gar nicht, KI. Es muss ja sein. Ja, es muss ja sein. Ich habe was gelesen, hat auch nur ein bisschen was mit KI zu tun. Ich finde es aber unheimlich witzig und nett und einfach tragisch auch. Es ist passiert in Overijssel. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist in den Niederlanden. Und am 19. April hat dort ein Ehepaar oder ein Pärchen geheiratet. 19. April scheint, so schreibt man das in diesem Artikel, ein sehr wichtiger Termin für dieses Pärchen gewesen zu sein. Also die haben den extra gewählt. Und in Holland gibt es etwas, weiß ich gar nicht, ob das in Deutschland auch geht, man braucht keinen echten Standesbeamten, der die Trauung durchführt. Es muss ein echter Standesbeamter im Raum sein und die Trauung begleiten und auch bestätigen. Aber, was weiß ich, vor dem Brautpaar stehen und sagen, wollt ihr ein Leben lang und so weiter und so fort, darf auch ein Kumpel sein.
So. Ich glaube, es geht in Deutschland nicht. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Habe ich zumindest noch nie gehört oder gesehen.
Ja, auch immer. In Holland geht das, da kann ein Kumpel vor dir stehen, der sagt dann auch nicht, was weiß ich, du darfst die Braut jetzt küssen, sondern ihr dürft jetzt knutschen oder sonst irgendwas sagen, was ein offizieller Beamter wahrscheinlich nie tun würde. Doch. Auf jeden Fall, dieses Paar in Overijssel hat am 19. April tatsächlich einen Kumpel genommen, der die Trauungs- oder Vermählungsrede gehalten hat. Und der hat das Ganze ein bisschen lustiger gemacht, und zwar, indem er ChatGPT gebeten hat, hier eine lustige Rede zu schreiben. Und die hat er dann vorgelesen. Und jetzt ist Folgendes passiert. Die war auch lustig und alle waren glücklich. Die haben geheiratet. Der Standesbeamte, der Offizielle, hat das Ganze auch bestätigt, dass alles gut ist. Und jetzt kam ein Gericht um die Ecke und hat aufgrund Artikel 1, 67 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Niederlande diese Ehe annulliert. Und zwar deshalb, weil es exakte Formulierungen gibt, die bei so einer Trauung gesagt werden müssen. Also auch der inoffizielle Standesbeamte muss zum Beispiel sagen, wollt ihr euch einander als Ehegatten annehmen und alle mit dem Ehestand verbundenen gesetzlichen Pflichten gewissenhaft erfüllen? Und das hat dieser inoffizielle Standesbeamte, also oder die in ChatGPT verfasste Rede, eben nicht enthalten. Und der offizielle Standesbeamte hat nicht drauf geachtet. Und das Gericht hat gesagt, dann ist diese Ehe nie gültig gewesen und hat sie rückwirkend aufgehoben.
Okay, also, aber wer hat denn da, also wer hat das denn rausgefunden, wer hat denn da geklagt?
Das ist eine richtige, gute Frage, die ich mir auch gestellt habe, die ist in diesem Artikel nicht beantwortet, aber offensichtlich, ich kenne das so, da heißt doch immer, was weiß ich, wenn irgendjemand was gegen diese Ehe einzuwenden hat, möge er jetzt aufstehen, die Hand heben und was sagen oder für immer schweigen oder so. Da gibt's ja auch lustige Videos auf Threads, wo dann hinten eine Kuh plötzlich vorbeiläuft und so oder sonst irgendwas. auch schon gesehen, finde ich vielleicht, dann verlinke ich es nochmal. Aber hier hat der veränderte Text durch ChatGPT dazu geführt, dass dieses Ehepaar durch den Verlust der Ehe erhebliche emotionale Auswirkungen hat.
Irre. Ich habe in dem Kontext habe ich auch mal was Witziges gelesen. Und zwar ist es so, wenn du standesamtlich heiratest, und einer der zukünftigen Ehepartner sagt auf die Frage, möchtest du hier zur Frau oder zum Mann nehmen, aus Scherz nein, ist sofort beendet.
Ist sofort Schluss. Genau, du kannst ja nicht sagen, Entschuldigung, ich habe mich versprochen.
War nur ein Witz, ist sofort Schluss. Und die können auch an diesem Tag nicht mehr heiraten. Also kannst dir vorstellen, kein Raum für Scherze.
Ja, da muss man aufpassen. Krass.
Ja gut, also Tobi, wir heiraten heute nicht im Podcast, aber wir haben...
Ich bin ja schon.
Du bist ja stimmt, gar nicht. Du bist ja schon. Jetzt müsst ihr noch nicht aufhören, weil jetzt kommt entweder gleich hier im Anschluss oder in der zweiten Folge unser Gespräch mit dem Ivo, und ich wünsche mal viel Spaß und sage für diese Folge danke, Tobi.
Danke, Rüdiger.